Wir sind in Teil 2 unserer Predigtserie über das Buch der Sprüche und heute geht es darum, dass wir unser Bedürfnis nach Kontrolle an Gott abgeben wollen. Wer würde sagen, dass er in dem einen oder anderen Bereich es liebt, in Kontrolle zu sein? Irgendjemand, der es liebt, in Kontrolle zu sein? Also ich muss beide Hände hochheben, auf jeden Fall. Bei mir ist es so, wenn du versucht bist, die Hand deines Nachbarn hochzuheben, dann solltest du gut mitschreiben, dann ist diese Predigt ganz besonders für dich. Aber es gibt so Bereiche, wo wir Control-Freaks sind. Nicht nur Kontrolle haben wollen, sondern wirklich Freaks sind, Control-Freaks sind. Und es kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt Bereiche, wo wir das komplett sind und es gibt Bereiche, wo wir das überhaupt gar nicht sind. Zum Beispiel kann es so sein, dass du sehr kontrollierend auf der Arbeit bist. Alles muss genauso laufen, wie du es willst. Aber wenn du zu Hause bist, bist du total entspannt und dann ist es egal, wenn nicht aufgeräumt ist, ganz entspannt. Und dann gibt es andere, die genau entgegengesetzt sind. Auf der Arbeit bist du der entspannteste überhaupt. Dein Schreibtisch sieht aus wie keine Ahnung was. Aber zu Hause muss alles sitzen. Und wenn du nach Hause kommst, muss alles geputzt sein und das Essen muss auf dem Tisch stehen, weil es muss ja Ordnung hier herrschen. Und so gibt es verschiedene Bereiche, wo wir echt relaxed sind und manchmal Bereiche, wo wir überhaupt nicht relaxed sind. Einige sind sehr kontrollierend bezüglich Finanzen. Du schreibst dir genau auf, wo jeder Cent hingeht und du möchtest für alles einen Beleg haben, auch wenn irgendein anderer etwas einkauft, muss vorher gefragt werden, darf ich das einkaufen, weil du alles gerne haben möchtest. Aber wenn es um deine Kinder geht, bist du echt entspannt und was sie machen, gar keine, ja, die sind außer Haus, ja wunderbar, hast eine ganz lange Leine. Wir alle sind in einigen Bereichen kontrollierend und einigen überhaupt gar nicht so. In unserer Familie ist es so, dass meine Frau echt entspannt ist, wenn es darum geht, Gott zu vertrauen. Und ich weiß, sie vertraut mir zu 100%. Aber, das habe ich dir gar nicht erzählt, aber bei ihr ist es so, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber wenn es um die Spülmaschine geht, habe ich das Gefühl, bei ihr gibt es mehr Regeln als beim Fußballspiel, wie die Spülmaschine korrekt eingeräumt werden muss und zwar wo welche Teller hingehören und all das Ganze. Aber lasst mich ein bisschen über mich noch erzählen, das ist, glaube ich, ein bisschen fairer. Also bei mir ist es so, wenn wir zu Abend essen und wir haben nur Käse und ein Paket Käse und ein Paket Wurst stehen, dann werde ich nervös und denke, ich muss jetzt dringend einkaufen, weil wir kurz vor dem Verhungern sind. Weil ich das Gefühl habe, irgendwie stimmt hier was nicht. Und eine andere Sache, die bei mir ist, ist, wenn irgendeiner in unserer Familie anfängt zu husten oder man merkt irgendwie, die haben Schnupfen, dann werde ich echt nervös. Weil ich habe das Gefühl, ich verliere die Kontrolle. Irgendeiner wird jetzt krank und das ganze System, was ich aufgebaut habe, das irgendwo aufrecht gehalten werden muss, die gehen zur Schule, weil wenn ich nicht zur Schule gehe, dann muss irgendeiner mit denen zum Arzt gehen und dann kann ich meine Arbeit nicht machen. Und auf einmal dreht sich bei mir alles und ich muss alles kontrollieren. Und hey, hast du eine Jacke angehabt und hast du dich warm genug angezogen und hast du daran gedacht? Und ich bin direkt am Analysieren. Das ist so, wo ich irgendwie versuche, die Kontrolle zu behalten. Es ist interessant, wie kontrollierend wir in einigen Bereichen sein können, aber in anderen sind wir es überhaupt gar nicht. Und wenn wir unser Leben anschauen, dann haben wir oft so zwei Bereiche, wo wir versuchen, die Kontrolle zu behalten. Entweder versuchen wir, Menschen zu kontrollieren oder wir versuchen, unsere Umstände zu kontrollieren. Wir kontrollieren vielleicht Menschen, vielleicht gibt es so ein, zwei Menschen in deinem Leben, die Charakterzüge haben, die du einfach nicht abkannst. Wir sagen oft, Gott liebt Menschen, einen guten Plan mit ihrem Leben und manchmal bist du so wie Gott. Du liebst zwar Menschen, aber du hast genauso einen richtig guten Plan, an die sie sich gefälligst zu halten haben, denn es wird nur das getan, was du vorher überlegt hast. Und es wäre richtig gut, wenn sie das auch erkennen würden, was du über sie weißt und was sie zu tun und zu lassen haben. Also wirst du versuchen, ein bisschen zu manipulieren, ein bisschen zu bestechen, vielleicht bei deinen Kindern, wirst Belohnungen versprechen oder Belohnungen zurückhalten oder du wirst passiv-aggressiv in deinem Verhalten, ohne dass du es dir wirklich bewusst wirst, werden wir versuchen, das Verhalten von anderen zu manipulieren, weil wir insgeheim denken, dass wir wissen, was das Beste für sie ist und versuchen, Menschen zu kontrollieren. Es könnten Mitarbeiter sein auf der Arbeit, vielleicht dein Team auf der Arbeit, vielleicht deine Kinder. Wenn du nicht dein Zimmer aufräumst, dann gibt es heute kein Abendessen oder keine Ahnung was. Das ist das, wo wir versuchen, ein bisschen zu manipulieren. Dein Ehepartner, wir versuchen, Menschen in unserem Leben zu kontrollieren, weil wir ja wissen, was das Beste für sie ist und wir ihnen ja nur helfen wollen. Das ist ja nur Hilfe, wir kontrollieren ja nicht, Wir helfen nur. Das ist unterstützende Hilfe, Hilfeleistung. Vielleicht versuchst du auch deine Umstände zu kontrollieren. Wir wollen, dass alles perfekt aussieht. Unsere Wohnung muss immer perfekt aufgeräumt sein. Wenn unsere Kinder aus dem Haus gehen, müssen sie perfekt aussehen, damit niemand etwas Komisches über unsere Familie denkt. Wir versuchen, unseren Kalender zu kontrollieren, unsere Zukunft, den Kalender von anderen Menschen, die wir lieben. Und wir sagen Dinge wie, du solltest dir mal wieder mehr Zeit für dich nehmen. Und da fällt mir ein, du solltest dir mal wirklich ein bisschen mehr Zeit nehmen für unsere Beziehung nehmen. Und so versuchen wir Umstände zu kontrollieren. Wir versuchen zu kontrollieren, was andere über uns denken. Und so versuchen wir Umstände zu kontrollieren und Menschen zu kontrollieren. Und warum ist da so ein Bestreben in uns, dass wir denken, dass wir immer die Kontrolle behalten müssen? Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es wegen unserem Ego ist, dass unser Ego manchmal außer Kontrolle ist. Denn wir denken, dass wir wissen, was das Beste für unser Leben und das Leben von anderen ist. Und wir tendieren dazu, einen Messias-Komplex zu bekommen. Wir spielen Gott für unser Leben und versuchen das anderen aufzuzwingen. Ken Blanchard, ein Autor, sagte einmal, Ego steht für Etching God Out. Also Gott aus unserem Leben zu verdrängen. Ich bin so davon überzeugt, was richtig ist und wie mein Leben zu verlaufen hat, dass ich es versuche zu erzwingen und ein Leben aufbaue, wo ich eigentlich Gott gar nicht brauche, weil ich kriege das schon selber geregelt. Ich werde vielleicht beten, aber einfach nur, dass ich das alles so hinkriege, wie ich das mir vorher überlegt habe. Ich verdränge sozusagen Gott aus meinem Leben. Für alle Control-Freaks unter uns, du hast einen Lieblingsvers, und zwar aus Sprüche 3, Vers 5 aus der KFÜ-Übersetzung. Vertraue dem Herrn mit ein bisschen deines Herzens und verlass dich lieber auf deinen eigenen Verstand. In einigen deiner Wege verlass dich auf ihn, aber es ist besser, wenn du selber dir den Weg ebnest. Das ist die KFÜ, die Control-Freak-Übersetzung. Falls du noch nicht so oft hier in der Kirche warst oder vielleicht die Bibel noch nicht so oft gelesen hast, das stimmt leider nicht, die gibt es so nicht, denn eigentlich steht da was ganz anderes. In Sprüche 3, Vers 5 steht nämlich Folgendes. Vertraue auf dem Herrn mit deinem ganzen Herzen. Mit deinem ganzen Herzen. Und stütze dich nicht auf deinen eigenen Verstand, mit unserem ganzen Herzen. Unser Verstand sollte nicht die einzige Stütze sein, die wir haben, denn wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Gott sieht weiter, Gott sieht mehr, Gott weiß mehr, als wir wissen. Und mit dem ganzen Herzen, das bedeutet, wenn wir Gott vertrauen sollen mit ganzem Herzen, bedeutet das, dass wir an einen Punkt kommen der Hingabe und des Vertrauens zu Gott. Und dann Vers 6 geht es weiter. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Auf all deinen Wegen, hier steht Plural, Wegen, denn wir haben verschiedene Wege, die wir zu gehen haben. Wege in Bezug auf unseren Finanzen, da müssen wir einen Weg finden, wie gehen wir mit unseren Finanzen um. In Bezug auf Familie, was ist da unser Weg in der Erziehung, in unserer Ehe, auf der Arbeit, wie finde ich da meinen Weg, wie finde ich mich da zurecht, in meinen Hobbys. Es gibt verschiedene Wege, auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Das heißt, es geht nicht nur darum, ja, in Bezug auf meinen Glauben muss ich Gott erkennen. Nein, auf all deinen Wegen solltest du Gott erkennen. Dann ebnet er selbst deinen Pfad. Wir sollten in all unseren Wegen auf ihn schauen. Es gibt mehr Freiheit in Gottes Willen als außerhalb seines Willens. Und erkennen heißt hier nicht einfach nur ein kurzes Wahrnehmen, dass ich sage, hi Miri, schön, dass du da bist. Das ist nicht ein, hey, ich habe sie erkannt, habe sie beobachtet, sondern erkennen ist eine persönliche Begegnung. Das Wort, was hier drin steckt, ist eine persönliche Erfahrung machen. Und nicht nur ein Wahrnehmen, sondern ich habe persönlich erlebt, Gott, du bist da, du bist präsent, du bist an meinem Leben interessiert. Es beschreibt eine intime Beziehung, es bedeutet ein Zusammenkommen. Es ist nicht ein Vorbeilaufen, sondern wir sind gemeinsam unterwegs. Wisst ihr, was ich in meinem Leben festgestellt habe, ist Folgendes. Je mehr ich versuche, Dinge zu kontrollieren, desto mehr habe ich Angst, die Kontrolle zu verlieren. Ich versuche, Dinge zu kontrollieren und dabei werde ich mich automatisch in eine Spirale der Angst begeben, weil ich feststelle, ich kann gar nicht alles kontrollieren. Und viele von euch denken, ich wünschte, so oder so könnte das jetzt hören, weil der das wirklich braucht. Ich glaube, dass diese Sehnsucht nach Kontrolle ist oft schwierig im Spiegel zu erkennen. Es ist leicht, bei anderen zu erkennen und zu sagen, ey, der braucht das mal. Der ist ziemlich kontrollierend und ey, so ein bisschen Manipulation spüre ich da auch. Aber bei uns stellen wir das oft selber nicht fest. Aber eigentlich sollten wir unser Leben einmal reflektieren und schauen, wo sind Dinge, die uns einnehmen, wo wir immer wieder sagen, das muss ich jetzt in die Hand nehmen. Da habe ich keine Zeit, das irgendwie drüber zu beten. Ich schaffe das schon selber. Ich möchte euch eine Geschichte zeigen aus der Bibel, wo genau das zu einer Katastrophe eigentlich geführt hat, wo Leute versucht haben, ihr Leben selber zu kontrollieren und Gott einfach außen vor zu lassen. Und zwar eine Geschichte von Abraham und Sarai, die später genannt wurden Abraham und Sarah. Und die hatten wirklich ein Problem damit, Umstände kontrollieren zu müssen. Die wollten immer in Kontrolle sein. Sie waren auf Wanderschaft, waren unterwegs, wollten in ein anderes Land reisen. Und sie waren verheiratet und dann kamen sie durch eine Stadt hindurchgezogen und die Leute in der Stadt wussten sie, ey, die sind nicht so gut drauf, die sind nicht ganz so freundlich. Und Abraham hatte eine ziemlich attraktive Frau, Und er wusste, wenn ich in diese Stadt reingehe und die mitbekommen, dass ich der Mann bin, dann werden die mich kalt machen, weil die sind scharf auf sie. Die wollen meine Frau dann haben. Also Sarah, wir machen Folgendes. Du sagst einfach, du bist meine Schwester, okay? Dann wird alles safe sein und wir werden gut hier irgendwie durchkommen, weil die werden mich nicht kalt machen. Aber wenn du sagst, du bist meine Frau, da habe ich echt Schiss um mein Leben. Das war die erste Lüge, die sie gemacht haben. Die Lüge ist aber aufgeflogen und alles hat sich da enttarnt. Aber zum Glück ist es gut gegangen, aber sie hatten versucht, es irgendwie durch diese Notlüge irgendwie die Kontrolle zu behalten. Eine zweite Situation war die folgende, dass sie, obwohl sie kinderlos waren, eine Vorhersage, eine Verheißung, ein Versprechen von Gott bekommen haben, dass sie Eltern von vielen Nachkommen werden würden. So viele Nachkommen wie Sand am Meer und wie Sterne am Himmel. Und Gott versprach diesem kinderlosen Paar, das seit Jahren versucht hatte, Kinder zu bekommen, diese großartige Verheißung. Ihr werdet Nachkommen haben, aus deren ganze Nationen entstehen werden. Was für ein Versprechen. Aber als sie das Gefühl hatten, dass Gott scheinbar nicht in seinem Zeitplan war, taten Abraham und Sarah das, was wir leider viel zu oft tun, wenn Dinge nicht nach unseren Vorstellungen laufen, wenn Gott nicht nach unserem Zeitplan funktioniert. Sie nahmen ihr Schicksal selbst in die Hand und versuchten aus eigener Kraft, dieses Versprechen Gottes in Erfüllung zu bringen. Wir lesen Folgendes, 1. Mose 16, Verse 1 bis 4. Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarah unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Mit anderen Worten, ich weiß, Gott hat es versprochen, aber scheinbar hat er den Zeitplan irgendwie vergessen, weil ich werde immer älter. Deswegen werde ich jetzt die Kontrolle übernehmen. Gott kriegt es scheinbar nicht hin. Ich muss ihm ein bisschen nachhelfen. Denn ich weiß, was das Beste ist. Ich weiß, was der beste Zeitplan ist. Ich verdränge Gott aus meinem Leben. Ich übernehme jetzt die Kontrolle. Und zwei Dinge, die wir von dieser Geschichte lernen können, zwei Dinge, die wir nicht tun sollten. Das erste ist, schlafe nie, nie und niemals mit einer Frau, einer anderen Frau als deiner Frau, besonders wenn sie Hagar heißt. Und zweitens, vergesse nie Regel Nummer 1. Abraham brach beide Regeln und so geht es im Text weiter. Abraham war einverstanden und sagte, okay, wenn du das willst, dann opfere ich mich und schlafe mit ihr. Und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Und aus dieser Situation, es ist für uns, wenn wir das lesen, nicht nachvollziehbar, aber aus dieser Situation heraus entstand ein riesengroßes Chaos, nicht nur für ihr Leben, sondern für ihre Nachkommen und das noch für viele Jahrhunderte von Jahren. Sie dachten, sie würden durch ihr Verhalten die Situation unter Kontrolle bekommen. Jetzt habe ich wieder die Kontrolle, hier ist ja Nachwuchs, aber durch ihre Aktion verloren sie vollständig die Kontrolle. Wenn wir den Text weiterlesen, dann sehen wir, dass Hagar einen Sohn namens Ismael bekam. Später bekam Abraham und Sarah doch noch den versprochenen Sohn Isaak, so wie Gott es gesagt hatte. Und es gab jede Menge Spannungen zwischen Hagar und Sarah, zwischen Ismael und Isaak. Und ganze Völker und Stämme lebten im Streit und Krieg miteinander aufgrund dieser einen Entscheidung, ich muss Gott jetzt mal ein bisschen nachhelfen. Der kriegt es scheinbar ohne mich nicht hin. Ich muss hier mal die Kontrolle übernehmen. Und vielleicht denkst du, hey, hab den Punkt verstanden, alles in Ordnung, aber ich habe keine Sklavin und habe auch nicht vor, irgendwie sowas zu machen. Aber vielleicht trifft Folgendes auf dich zu. Vielleicht ist es eine finanzielle Situation. Du bist ein Nachfolger von Jesus und weißt eigentlich, dein 10er Teil gehört Gott, aber du denkst dir, dann fangen wir erst später an. Ich brauche erstmal ein bisschen Rücklagen und dann werden wir anfangen. Oder du findest den Punkt einfach zu krass und sagst, okay, den ganzen Finanzbereich, das regle ich schon selber. Ich meine, die Bibel ist 2000 Jahre alt, die hat ja jetzt mit dem ganzen Finanzsystem jetzt nichts mehr zu tun. Also klammerst du Gott aus und sagst, hey, das kriege ich schon selber hin. Oder du möchtest etwas so sehr, aber eigentlich weißt du, dass du es nicht leisten kannst. Also verdrängst du Gott aus diesem Prozess und du leihst dir Geld, damit es doch irgendwie klappt und du machst eine langfristige schlechte Entscheidung für eine kurzfristige seelische Erfüllung, denn du verdrängst Gott aus deinem Leben und machst es trotzdem. Und hier ist meine Frage zur praktischen Anwendung für dein Leben, die ich dir stellen möchte. Und ich fände es genial, wenn ihr euch all diese Fragen einmal persönlich stellen würdet. Was versuchst du zu kontrollieren? Was versuchst du zu kontrollieren? Sind es Menschen? Sind es Umstände, Situationen? Vielleicht sind es ja Menschen, vielleicht deine Kinder, vielleicht auch deine erwachsenen Kinder, weil du siehst, wie die deine Enkel erziehen und denkst so, die haben ja gar keine Ahnung von Erziehung. Vielleicht dein Arbeitskollege oder du versuchst irgendwie dein Image aufrechtzuerhalten, das du auf der Arbeit hast und es irgendwie zu kontrollieren. Ich möchte dich ermutigen, ganz ehrlich mit dir und Gott zu sein und einfach mal dir es vielleicht auch aufzuschreiben. Was ist das, was du versuchst zu kontrollieren? Und ich möchte dir 3 Fragen mit auf den Weg geben. Und diese Fragen kannst du dir immer wieder stellen in Situationen, wo du reinkommst, wo du irgendwie den Drang hast, jetzt muss ich hier mal zeigen, wie es richtig läuft. Jetzt muss ich mal Gott unter die Arme greifen und das ganze Ding regeln. Wenn solche Situationen kommen oder du das Gefühl hast, irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal steigt so eine Panik hoch. Eigentlich dachtest du, es wäre alles in Ordnung, aber dann legst du dich abends schlafen und denkst so, irgendwie komme ich nicht runter. Irgendwie komme ich nicht runter. Dein Kopf schaltet irgendwie nicht mehr ab. Dann stell dir folgende Frage. Die erste Frage ist, ist es wert, dass ich mir darüber Sorgen mache? Ist es wirklich wert, dass ich mir darüber Sorgen mache? Als Jesus bei Maria und Martha das Haus besuchte, versuchte Martha alles perfekt zu organisieren. Sie versuchte die ganze Situation zu kontrollieren. Ich meine, der König ist da und das muss hier richtig gut laufen. Wir brauchen mindestens ein 3-Gänge-Menü. Und sie war beschäftigt, alles gut und richtig hinzubekommen. Und dann kriegt sie mit, dass sie irgendwie auf sich alleine gestellt ist und die Leute um sie herum nicht das tun, was sie dachte, was man in dieser Situation zu tun hat. Und sie wird passiv-aggressiv und geht zu Jesus und sagt, ey, siehst du nicht, dass ich hier alleine schufte? Siehst du nicht, wie viel Arbeit ich habe? Und meine dumme Schwester liegt hier bei dir zu Füßen und chillt, während ich die ganze Arbeit habe. Das ist nicht fair. Gott, du musst doch hier jetzt was machen. Kennt ihr sowas, wo wir Gott irgendwelche Vorwürfe machen? Gott, du siehst doch, ey, der sitzt die ganze Zeit, ich arbeite hier und der sitzt hier rum. Gott, sag den doch mal, dass es falsch ist, was er gerade macht. So können wir manchmal drauf sein. Und Jesus schaut Martha an in Lukas 10, Vers 41 und 42. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig, Maria aber das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ist es wert, dass ich mir darüber Sorgen mache? So viele von uns sind wegen ihrem Ego, wegen dem, ich muss es kontrollieren, in dieser Spirale drin, in diesem Stress drin. Ich möchte dich fragen, ist es wirklich wichtig, dass die Handtücher in deinem Badezimmer alle akkurat aufgeschichtet sind? Ist der Streit mit deinem Partner wirklich so entscheidend oder wirst du auch weiterleben können, auch wenn die Handtücher nicht akkurat eingeräumt sind? Ist es wirklich wichtig, dass wenn dein Sohn zur Schule geht, dass seine Haare perfekt gekämmt sind und das T-Shirt und die Hose gebügelt ist? Ist es wirklich wichtig, wird es ihn dann auf jeden Fall zur Elite-Uni bringen und es wird auf jeden Fall ihn in den Himmel bringen, wenn er gekämmte Haare und alles gebügelt ist? Ist es wirklich wichtig? Ist es wirklich wichtig? Ist es wirklich wichtig, auszurasten, wenn deine Kinder oder deine Frau vergessen haben, den Müll aus deinem brandneuen Auto rauszunehmen, in den Müll zu werfen und du kommst in dein Auto und denkst so, wer ist denn hier gefahren? Wissen Sie nicht, dass es neu ist? Wissen Sie nicht, dass ich das gerade erst sauber gemacht habe? Und einige Männer denken, ja, es ist wichtig. Und ich sage dir, nein, es ist nicht wichtig. Du brauchst nicht dafür ausrasten. ist es wirklich wichtig, ist es wert, dass ich mir darüber Sorgen mache. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich liebe es ordentlich. Ich liebe es ordentlich. Und unser Garten, meine Frau liebt es, im Garten Zeit zu verbringen. Und ich liebe es mal, ich bin immer der gerne Rasen mäht. So, Rasen ist so mein Ding. Ja, und während der Pandemie, manchmal habe ich ja nicht so viel Zeit dafür, aber während der Pandemie war so, ich möchte, dass der Rasen richtig gut aussieht. Und der Rasen sah richtig gut aus, so richtig gepflegt, alles Unkraut raus und richtig saftig grün, bis meine Kinder TikTok entdeckt haben und Gymnastik entdeckt haben. Und der beste Ort, um TikTok-Musikvideos aufzunehmen und Spagat und, wie heißt es, Flipflop und keine Ahnung was zu machen, der beste Ort war auf meinem grünen, perfekten Golfrasen bei uns im Garten. Und auf einmal, weil die haben das ja nicht einmal gemacht, da hätte ich gesagt, gar kein Problem, aber die haben das tagtäglich und immer wieder gemacht, sodass wir hinterher so eine braune Spur im Garten hatten. Und der grüne, wunderbar gepflegte Rasen war nicht mehr grün, sondern war braun. Und ich habe gedacht, jetzt gibt es hier Rasenverbot. Ich stelle in meinem Garten ein Schild auf, betreten verboten für Kinder unter über so und so viele Jahre. Da habe ich mir gedacht, ist es wirklich wichtig, jetzt einen grünen Rasen zu haben? Oder ist es eigentlich schön, dass meine Kinder in dieser Zeit, wo viel nicht möglich ist, kreativ sind, draußen an der frischen Luft unterwegs sind, sich bewegen, Spaß miteinander haben, Dinge machen, die sie zusammen als Geschwister machen können? Hey, ist das nicht viel, viel mehr wert? Ist es wert, dass ich mir darüber Sorgen mache? Das ist die erste Frage. Ist es wert, dass ich mir darüber Sorgen mache? Und ganz ehrlich, wenn ich mir darüber Sorgen mache, dann ist es auch wert, dass ich darüber bete. Manchmal lassen wir alles bei uns und vergessen Gott aus der Rechnung. Die zweite Frage, die du stellen kannst, ist, kann ich es kontrollieren? Kann ich es überhaupt kontrollieren? Und manchmal ist die Antwort, ja, du kannst es kontrollieren, du solltest dich sogar darum kümmern. Aber manchmal ist die Antwort auch nein, du solltest dich nicht darum kümmern. Denn die Kontrolle abgeben bei Gott ist nicht dasselbe wie die Verantwortung aufgeben. Es gibt einen Unterschied zwischen Kontrolle abgeben und Verantwortung aufgeben. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. In manchen Dingen haben wir immer noch Verantwortung. Für meine Kinder, solange sie nicht 18 sind, habe ich eine Verantwortung. Zum Beispiel, wenn du verschuldet bist und deine Ausgaben höher sind als deine Einnahmen, dann kannst du es kontrollieren. Du kannst deine Ausgaben runterschrauben. Du kannst lernen, mit einem Budgetplan zu leben, kannst zur Schuldnerberatung gehen, du kannst deine Kreditkarte kündigen. Wenn du Eheschwierigkeiten hast, kannst du etwas tun. Absolut. Du kannst zusammen mit deinem Partner beten. Du kannst gemeinsam in eine Kleingruppe gehen. Du kannst mit anderen darüber sprechen, und ihnen erlauben, in eine Beziehung zu sprechen. Ihr könnt zur Eheberatung gehen. Ihr könnt gemeinsam einen Bibelleseplan lesen. Ihr könnt Date Nights einplanen. Du kannst etwas unternehmen. Wenn du ein junger Mann bist und seit 7 Jahren Single bist und kein Date hattest, solltest du Gott vertrauen für die Situation? Absolut. Aber kannst du auch etwas tun? Absolut. Investiere in deine Beziehung zu Jesus, geh in eine Kleingruppe, komm in die Kirche, geh mal wieder duschen. Für einige, nimm ein Deo, das sollte helfen. Putz die Zähne, hilft auch. Verkauf deine Playstation, dass du wieder lernst, mit Menschen was gemeinsam zu unternehmen. Hab ein Hobby, lächel Menschen an. Kannst du etwas tun? Ja, absolut. Aber manche Dinge können wir nicht kontrollieren. Deswegen sollten wir uns fragen, kann ich es kontrollieren? Und manchmal ist die Antwort nein, überhaupt nicht. Einige Dinge kann ich nicht kontrollieren. Und Jakobus zeigt uns das sehr deutlich. Jakobus 4, 13 und 14. Und das ist so, für all die Control-Freaks ist das der Hammer-Vers. Jakobus 4, 13 und 14. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Ich habe mein Leben geplant. Ich habe meine Agenda, so wird mein Leben verlaufen. In 3 Jahren werde ich einen Partner finden und in 2 Jahren werden wir heiraten und danach werden wir nach 2 Jahren das erste Kind kriegen und danach das zweite Kind. Das erste Kind, da habe ich schon den Namen. Für den zweiten habe ich schon 2 Namen zur Auswahl und du hast alles durchgeplant. Dabei wisst ihr nicht, Vers 14, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Die Bibel sagt, unser Leben hier auf der Erde ist ein Dampfwölkchen, ein und schon ist es weg. Einfach zu wissen, hey, manche Dinge, wir können planen, es ist gut vorzubereiten, zu planen, aber es gibt viele Dinge, die kann ich gar nicht kontrollieren. Deswegen sollten wir fragen, ist es wert, dass ich mir darüber Sorgen mache? Kann ich es kontrollieren oder ist es allein für Gott? Soll ich mir darüber Sorgen machen? Ganz ehrlich, bei ein paar Dingen sollten wir einfach drüber stehen und sagen, okay, darüber brauche ich mir keine Sorgen machen. Oder das beim nächsten ist, kann ich es kontrollieren? Gibt es Dinge, die ich tun kann, die ich praktisch tun kann? Dann tue sie. Oder ist es für Gott alleine und ich darf ihm neu vertrauen, die Dinge im Gebet bei Gott abgeben. Wo wir die Dinge versuchen am meisten zu kontrollieren, zeigt, wo wir Gott am wenigsten vertrauen. Ich sage es noch einmal. Wo wir versuchen, die Dinge am meisten zu kontrollieren, zeigt, wo wir Gott am wenigsten vertrauen. Ist es deine Finanzen, wo du sagst, ey, da muss ich, ich will das im Griff bekommen, ich kümmere mich drum. Hast du da, oder Beziehung, wo ist es, wo du am meisten versuchst, Dinge zu kontrollieren? Das ist der Punkt, wo du, glaube ich, neu lernen darfst, Gott zu vertrauen. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Philipper 4, Vers 6 und 7 sagt Folgendes. Macht euch um nichts Sorgen. Um wie viele Dinge sollten wir uns Sorgen machen? Hier steht, macht euch um nichts Sorgen. Viele von uns machen sich zu viele Sorgen. Wenn du dir Sorgen machst, dann ist die natürliche Reaktion, dass wir versuchen, die Dinge zu kontrollieren, die wir eigentlich nicht kontrollieren können. Und dann geht es weiter. Wendet euch vielmehr in jeder Lage. Wir sollen uns um nichts Sorgen machen und wir sollen uns in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott wenden und bringt eure Anliegen vor ihm. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wenn wir es an Gott abgeben, wird der Frieden Gottes unsere Gedanken, unser Herz beschützen. Mit anderen Worten, wenn du versuchst, es zu kontrollieren, was du nicht kontrollieren kannst, wird dein Verstand und dein Herz voller Sorge und Ängste sein. Aber wenn du es Gott abgibst, kannst du Frieden haben. Und so viele versuchen, Dinge zu kontrollieren, die wir nicht kontrollieren können. Und wir sind so voller Angst, wir sind so voller Sorgen, so gestresst und saugen förmlich all das auf mit unserem Herzen, unserem Verstand, weil wir es einfach nicht kontrollieren können. Kannst du deinen Partner verändern? Nein. Einige sind sich nicht sicher. Nein, du kannst deinen Partner nicht verändern. Du kannst deinen Partner lieben, du kannst ihn ermutigen, du kannst für ihn beten, aber du kannst deinen Partner nicht verändern. Also was tust du mit deinem Partner? Du vertraust ihn Gott an und betest für ihn und versuchst nicht, ihn zu kontrollieren. Kannst du Menschen heilen? Nein. Kann Gott Menschen heilen? Ja, absolut. Und was kannst du tun? Du kannst für sie beten, du kannst sie ermutigen, kannst schauen, dass sie gute Ärzte finden, aber kannst du die Situation kontrollieren? Nein. Also was tun wir? Wir vertrauen sie Gott an. Und der Friede Gottes, der jeden Verstand übersteigt, wird dein Herz und dein Verstand bewahren. Kannst du die Zukunft deiner Kinder kontrollieren? Nein. Aber was kannst du tun? Du kannst beten. Du kannst planen, du kannst sie mit in die Kirche bringen, du kannst schauen, dass sie gute Freunde finden, du kannst versuchen, Ratschläge zu geben für ihre Entscheidungen. Kann Gott die Zukunft deiner Kinder kontrollieren? Ja. Deswegen vertraue Gott die Zukunft deiner Kinder an. Und ich hatte in der Vorbereitung den Eindruck, dass hier Menschen sind, die versuchen, Dinge zu kontrollieren, die du nicht kontrollieren kannst. Und wenn du es versuchst, wird sich dein Leben weiter mit Angst und Sorgen füllen. Aber wenn du diese Menschen oder die Situation Gott anvertraust, wirst du erleben, wie nie zuvor in deinem Leben, wie Sorgen verschwinden und wie dein Verstand, dein Herz neu erfüllt werden mit göttlichem Frieden. Wir sind nicht Gott und wir sollten aufhören, Gott aus unserem Leben zu verdrängen. Denn wenn wir ihn aus unserem Leben verdrängen, werden wir auch den Frieden verlieren. Aber wenn wir ihn einladen und ihm neu unser Leben anvertrauen, wird er uns all das geben, was wir eigentlich wirklich brauchen. Ich muss nicht alles kontrollieren. Ich darf Dinge bei Gott abgeben und ihm vertrauen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird unsere Gedanken bewahren oder bewachen. Und hier ist meine Frage an dich. In welchem Bereich oder in welcher Situation solltest du neu Gott vertrauen? In welcher Situation solltest du neu Gott vertrauen? Sprüche 3, Vers 5, unser Vers für den Tag. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. vertraue dem Herrn. Und oft ist es so, ja, was bedeutet das Vertrauen? Ja, ich bete. Vertrauen, das hebräische Wort ist batach. Und batach heißt umklammern. Deswegen spreche ich die ganze Zeit über Kontrolle. Weil wenn wir versuchen, etwas zu kontrollieren, halten wir es fest. Aber wenn wir Gott vertrauen, müssen wir erstmal das loslassen, was wir bisher versucht haben zu kontrollieren. Und uns dann an Gott wenden und ihm umklammern. Du hast nicht immer die Möglichkeit, alles zu kontrollieren, aber du hast immer die Möglichkeit, Gott zu umklammern und ihm zu vertrauen. Matthäus 16, Vers 25 sagt Folgendes: Denn wer sich an sein Leben klammert, wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es gewinnen. Der Gedanke dahinter ist, wenn du dich so sehr an Dinge klammerst, hast du keine Chance, dich an Gott zu klammern und da festzuhalten. Und das ist mein Eindruck, dass wir einfach in eine Gebetszeit reingehen jetzt, wo du einfach Gott die Bereiche gibst in deinem Leben, wo du sagst, Gott, ich möchte neu lernen, dir zu vertrauen. Gott, ich möchte die Dinge ablegen, die ich immer festgehalten habe, weil ich gedacht habe, das gibt mir Sicherheit. Ich möchte neu dich umklammern, mein Vertrauen ganzem Herzen auf dich setzen. Wenn es dir hilft, schließ mal einen Augenblick deine Augen. Und vielleicht kannst du innerlich einfach die Situation hochholen. Vielleicht sind es deine Kinder. Vielleicht sind es deine Finanzen. Vielleicht ist es die Situation in deiner Ehe. Vielleicht ist es eine Situation auf der Arbeit, was auch immer es ist. Heute ist eine wunderbare Gelegenheit, die Situation zu nehmen und zu sagen, Gott, ich lasse die Situation aus meiner Umklammerung los. Denn ich weiß, wenn ich es zu sehr festklammere, werde ich es sowieso nur erdrücken und zerstören. Wenn du versuchst, in einer Beziehung zu sehr zu klammern, du wirst deinen Partner einengen und er wird weglaufen vor dir. Lass los. Lass Freiheit rein. Lass Gott rein. Danke, Jesus. Herr Jesus, während wir heute Morgen hier in deiner Gegenwart sind, wollen wir dir neu unser Leben anvertrauen. Jede einzelne Situation, die uns beschäftigt. Vielleicht ist es unsere Gesundheit, vielleicht unsere Kinder, vielleicht unser Partner, die Situation auf der Arbeit, unsere Finanzen. Gott, wir wollen loslassen, damit wir unsere Hände und Arme wieder frei haben, uns neu bei dir, uns zu umklammern und dir heute Morgen unser Vertrauen auszusprechen. Und vielleicht geht gerade in deinem Kopf ab und sagst, hey, das ist so schwer. Ja, ich weiß. Deswegen ist dieses Vertrauen aussprechen nicht einfach so ein Moment, sondern die Bibel ermutigt uns, dass dieses Vertrauen Gott gegenüber auszusprechen eine tägliche Entscheidung ist. Täglich entscheide ich mich. Gott, ich vertraue dir meine Kinder an. Täglich entscheide ich mich. Gott, ich vertraue dir meine Finanzen an. Täglich entscheide ich mich. Gott, ich vertraue dir meine Arbeitsstelle an, meine Arbeitskollegen, meinen Partner. Gott, ich vertraue dir. Und ich danke dir, Gott, während wir loslassen, was wir fest umklammert haben. Aber ich danke dir, dass wir neu unser Leben gewinnen werden, dass wir an Lebensqualität gewinnen werden. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott, wir laden dich ein, neu die Führung zu übernehmen, genau in diesen Bereichen. Zeig du uns den nächsten Schritt. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deinen Pfad.